Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Wir wissen nicht viel über die mutmaßlichen Täter von Highland Park oder Kopenhagen, aber der Däne zum Beispiel ist ein junger Mann, der sich dann offenbar irgendwann entschlossen hat, Menschen in einem Einkaufszentrum zu töten. David hat das auch getan, 2016 in München. Damals müssen 9 Menschen sterben und die Radikalisierung von David untersuchen Luca Zug und Alexander Spüri in der Arte-Dokumentation Liken, Töten, Hassen. Guten Morgen, Herr Spüri.
Guten Morgen aus München. Danke, dass ich hier sein darf.
Sie haben unter anderem recherchiert über die Spieleplattform Steam. Wie sind Sie denn da vorgegangen?
Wir müssen ja eigentlich dazu sagen, dass wir das Thema des OEZ-Anschlags eigentlich schon seit 2016
Das war das Einkaufszentrum in München.
Genau. Da war ja einer der größten Anschläge in der Vergangenheit in Deutschland. Und wir haben uns praktisch direkt ein Jahr nach dem Anschlag schon mit dem Anschlag beschäftigt und haben mal die Sichtweise umgedreht und haben damals mit den Opfern gesprochen. Und die waren ja auch alle unglaublich jung und die haben bis heute noch nicht ganz verstanden, die Angehörigen von diesen Verstorbenen, warum ihre Kinder damals eigentlich wirklich gestorben sind, weil einfach zu wenig aufgeklärt worden ist in diesen letzten Jahren. Und dann haben wir eben gesagt, wir schauen eben nochmal auf dieses Thema OEZ-Anschlag und sind eben darauf gestoßen, dass eine Art sogar internationales Netzwerk, könnte man sagen, dahinter steht von Jugendlichen, die sich eben online auf Plattformen wie Steam radikalisieren.
Nochmal die Frage, wie sind Sie vorgegangen?
Wir sind wirklich am Anfang ganz einfach eingestiegen, haben erstmal eine Online-Recherche gemacht und haben wirklich alles gesammelt, was in den letzten Jahren online wirklich da geschrieben worden ist, mit den Stichworten in Zusammenhang mit dem OEZ-Anschlag. Und dann gibt es wirklich einige Gruppen, die benennen sich nach Attentätern. Das heißt, man tritt dabei, wird erstmal praktisch dann befragt, wieso man denn dabei tritt, was wirklich seine Motivation ist. Und so sind wir dann praktisch in den letzten Monaten in immer mehr solche Online-Gruppen gekommen. Und mussten uns da erstmal vorarbeiten. Die haben ja eine besondere Sprache, also fast eine Art Lexikon, in der sie sprechen, wo es dann Codewörter gibt, wie zum Beispiel die Zahl 2082, was zum Beispiel ein Codewort ist für ein Manifest von einem norwegischen Massenmörder Anders Breivik, den wir ja alle noch gut in Erinnerung haben, für seine Anschläge, die er eben begangen hat, die ja die schlimmsten nach 9/11 waren. Also man hat da so eine gewisse Sprache, wo man sich erstmal reinarbeiten muss. Und dann sind wir eben weiter in diese Gruppen vorgedrungen und haben da Jugendliche gefunden aus ganz Europa und auch aus Amerika vor allem, die ganz klare Anschlagsfantasien haben und teilweise auch schon Anschläge planen.
Wo verläuft die Grenze zwischen der Gaming-Szene und der von Ihnen beschriebenen Amok-Community?
Ja, also die Gaming-Szene, die darf man nicht jetzt pauschal einfach dafür verantwortlich machen. Also nicht jeder, der jetzt einen Ego-Show-Shooter spielt, der ist jetzt wirklich auch ein potenzieller Terrorist. Aber sie ist anfälliger geworden, diese Szene, weil eben vor allem junge Menschen da unterwegs sind und man sie da eben direkt ansprechen kann. Das heißt, man hat da ein normales Spiel und hat da einen Chat, der nebenbei läuft. Und dann kriegt man mal einen Link. Man soll in eine spezielle Gruppe gehen. Das machen Jugendliche dann ganz schnell. Und dann landen sie plötzlich da. Und wenn dann eben Jugendliche schon isoliert sind, wenig Freunde haben, dann ist das natürlich ein leichter Fang für diese Menschen, dass man sie eben anspricht, ihnen dann eine Art von Gesellschaft, von Freunden bietet, mit eben ganz abstrusen Gedanken, die sie langsam annehmen.
Täuscht der Eindruck, dass Männer für diese Art der Radikalisierung anfälliger sind als junge Frauen?
Also es sind auf jeden Fall mehr Männer, was wir in der Recherche wirklich gesehen haben. Es gibt allerdings auch Frauen, das ist so von Plattform zu Plattform ein bisschen unterschiedlich. Zum Beispiel auf Instagram sind es tatsächlich mehr Frauen, die eher sogar Leute, die praktisch Taten verherrlichen, irgendwelche Täter verehren, die das dann weiter posten. Und auf Steam sind es zum Beispiel mehr Männer. Also das ist wirklich, da gibt es keine klare Linie.
Tatsächlich hat die Recherche dazu geführt, dass der Staatsschutz zu Ihnen nach Hause kam. Wie ist es Ihnen damit ergangen?
Das war natürlich eine total überfordernde Situation. Das war eine ähnliche Zeit wie ungefähr jetzt gerade, wo dann das Telefon geklingelt hat. Wir waren selber noch in Wien und haben unseren letzten Dreh für diese Dokumentation gemacht. Und dann kam eben aus München die Meldung, der Staatsschutz steht vor der Tür mit einem Durchsuchungsbefehl und sie durchsuchen jetzt die Wohnung. Das war natürlich im ersten Moment ein Schock. Andererseits haben wir uns schon gedacht, wenn wir in so einem Milieu unterwegs sind und uns ja eine Undercover-Identität aufbauen, das heißt einen Account, mit dem wir praktisch wie die anderen Leute agieren, eben diese Codewörter auch benutzen, haben wir uns schon gedacht, dass früher oder später mal irgendwie der Staatsschutz vor der Tür stehen könnte. Aber deswegen haben wir sie ja damals auch informiert, die Behörden, und waren dann doch etwas verwundert, als sie dann mit einem Durchsuchungsbefehl plötzlich gleich da waren.
Sie sagen, das war eine Undercover-Recherche. Sie zeigen jetzt aber im Film Gesicht. Sie und Luca Zug sind da als Protagonisten identifizierbar. Haben Sie keine Angst?
Tatsächlich schon. Es ist natürlich eine Abwägung, die wir da getroffen haben. Wir wollten die Geschichte unbedingt aus unserer persönlichen Sichtweise erzählen, weil wir als junge Menschen einen ganz anderen Zugang haben. Und die Geschichte, glaube ich, auch einfach besser wird, wenn wir sie aus unserer Warte so ein bisschen erzählen. Und dann haben wir am Anfang geschaut, wie können wir uns natürlich auch selbst schützen. Das heißt, ich bin persönlich die letzten Wochen durchgegangen. Wo steht überall meine private Adresse? Wo muss sie nicht stehen? Wo kann ich sie rausnehmen, dass eben vor der Filmveröffentlichung jetzt zumindest keine Rückschlüsse gezogen werden können? Es ist ja nicht dieselbe Art von Terrorismus mit irgendwelchen NPD-Splittergruppen, wo dann wirklich gleich auch lokal die Nazis vor der Tür stehen. So schlimm ist es ja Gott sei Dank noch nicht. Trotzdem sollte man die Szene jetzt nicht verharmlosen und runterspielen. Es ist schon ein gefährliches Milieu.
Haben Sie eine Idee, wie dieser Radikalisierung beizukommen ist, wie die Verbindungen zu Rechtsextremismus, Antisemitismus und Verschwörungsideologien zu kappen sind und ob die Behörden da wirklich gut aufgestellt sind?
Also die Behörden sind einen Schritt weiter mit einfach überfordert. Also sie haben zu wenig Personal. Das haben wir auch zum Beispiel mit dem Verfassungsschutz Thüringen, hatten wir ein langes Gespräch. Und da kam ganz klar raus, dass bis heute Diskussionen in den Behörden geführt werden, darf ein Beamter überhaupt spielen während seiner Dienstzeit? Und da war die ganz klare Antwort, wenn man das den Beamten eben nicht erlaubt, dass sie da auf diesen Plattformen aktiv sind, dann braucht man sich auch, O-Ton, nicht wundern, wenn dann etwas Schlimmes passiert. Also da ist man nach wie vor nicht so gut aufgestellt, obwohl die Methoden ja da sind. Also man kann ja Menschen verurteilen, weil sie eben Teil oder zumindest vor Gericht ziehen, weil sie Teil einer terroristischen Vereinigung sind. Man hat auch durch die neuen Hate Speech Paragraphen, die es seit diesem Jahr gibt, hat man große Möglichkeiten. Dennoch bleiben die größtenteils auch einfach ungenutzt. Wir haben jetzt seit diesem Jahr den Generalbundesanwalt, der sich dieser Szene annimmt und der jetzt als erstes auch sagt, dass Gruppierungen, zum Beispiel in denen wir waren, wie die Atomwaffendivision, die gilt als eine der radikalsten Online-Bewegungen, wo eben wirklich Neonazis unterwegs sind, gegen die wird vorgegangen und gegen die wird man jetzt erstmalig auch aktiv. Und es wird dann auch davon berichtet, dass sie eben eine rechtsterroristische Organisation ist. Verurteilungen gab es aber bis dato eigentlich fast keine. Das heißt, die Hürden eben, um da wirklich diese Menschen vor Gericht zu ziehen und sie dann auch ihrer Strafe zuzuführen, die sind halt immens hoch.
Heute Abend bei Arte und jetzt schon in der Mediathek die Dokumentation von Luca Zug und Alexander Spöri namens Liken, Töten, Hassen. Herr Spöri, herzlichen Dank fürs Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön.